L'ora italiana, eure italienische Stunde mit Kultur, Musik und Veranstaltungen rund um Italien in München.
Jeden ersten Dienstag im Monat um 21 Uhr auf Radio Lora München 92.4.
Einen wunderschönen Abend an alle Freunde und Freundinnen von Lora Italiana und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 4. März, auf den Frequenzen von Radio Lora München 92.4 und im Frauenmonat März. Als internationale Redaktion starten wir diese spannende Reihe von Beiträgen rund um Frauenthemen, die den ganzen Monat in Radio Lora zu hören sein werden. Aber was heißt wohl Frauenthemen? Themen an sich gehören allen. Und es ist der Blickpunkt, der sich mal gegebenenfalls ändert. Stichwort: versuchen wir, was wir von der Vergangenheit als selbstständig gelernt haben, wieder in eine Perspektive zu setzen. Zum Beispiel, waren tatsächlich nur Männer, die Unternehmen gegründet haben, Patente und innovative Erfindungen entwickelt haben? Das ist natürlich eine rhetorische Frage. Dann, wer waren also die Frauen, die es trotz aller wesentlichen Schwierigkeiten geschafft haben, als Unternehmerinnen zu wirken und Wirtschaft zu bewegen und ihre Spur zu hinterlassen? Heute Abend schauen wir an die italienische Firmengeschichte und versuchen wir, die Gedächtnislücke der eher männlichen Narration über Wirtschaftserfolg zu füllen und präsentieren euch einige wichtige Frauen, die einen Unterschied zumindest in italienischer Geschichte gemacht haben. Und da wir auch eine Stimme der Gegenwart hören wollen, haben wir Maria Grazia Damiani, selbst Gründerin und Projektentwicklerin und Wahlmünchnerin, gefragt, was gehört dazu, als Frau Unternehmerin zu werden. Aber wie immer fangen wir mit der Pillola d'Italiano an, unsere Dosis italienische Sprache mit Sergio, diesmal über das Unternehmen. Viel Spaß und bis gleich mit Lora Italiana auf Radio Lora München 92.4.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Lora Italiana, willkommen zu Pillola d'Italiano von diesem Monat. Eines der Hauptthemen dieser Folge sind von Frauen geführte Betriebe, Unternehmen oder Firmen. Lassen Sie uns zunächst auf eine mögliche italienische Übersetzung des deutschen Wortes Firma eingehen. Laut dem etymologischen Online-Wörterbuch kommt der Begriff Azienda über das spanische Hacienda ins Italienische. Der Ursprung ist lateinisch, das heißt von dem Wort Facenda, dem Partizip des Verbs fare, das die zu erledigen Dinge bezeichnet. Aus diesem Begriff entstand im Italienischen auch das Wort Faccenda, in Singular als Angelegenheit oder Geschichte, im Plural Faccende und anderer mit der Bedeutung von häuslichen Angelegenheiten. Eine andere mögliche Übersetzung, die in diesem Fall eher mit dem Begriff Betrieb zusammenhängt, ist das italienische Wort Ditta. Wie das Dizionario Etimologico Online sagt, leitet sich auch dieses Wort von einem lateinischen Partizip ab. In diesem Fall von Verb dire, mit der Bedeutung von sagen oder benennen. In diesem Sinne bezeichnet der Begriff den Namen, unter dem ein Geschäft oder ein Industrieunternehmen bekannt ist. Vielleicht noch interessanter ist ein drittes Wort, nämlich der Begriff impresa für das deutsche Unternehmen. Laut dem Online-Lexikon Treccani ist der Begriff das Partizip Perfekt des Verbs imprendere, das bereits in später Mittelalter mit der Bedeutung Unternehmen beginnen bekannt war, abgeleitet von gesprochenen Latein impreendere, was auf sich nehmen, hineinnehmen bedeutet. Das Wort Impresa hat nicht nur eine geschäftliche Bedeutung, so dass das Online-Wörterbuch Treccani als erste Bedeutung von diesem Begriff die folgende angibt: das, was man zu tun unternimmt oder was man zu tun gedenkt. In diesem Sinne bezeichnet es Handlungen, die individuell oder kollektiv sein können, die aber durch die Tatsache verbunden sind, dass sie als schwierig oder zumindest wichtig angesehen werden. In heutigen Italienisch ist es immer noch weit verbreitet zu sagen, è un'impresa oder in der Zukunft sarà un'impresa oder auch noch in der Vergangenheit è stata un'impresa. In all diesen Fällen soll der Satz laut dem Treccani-Wörterbuch die Ratlosigkeit zum Ausdruck bringen, die man empfindet, wenn man etwas unternimmt. dessen Schwierigkeiten und geringe Erfolgsaussichten offensichtlich sind. Der Begriff Impresa erlaubt es uns, ein wenig mit Worten zu spielen. Damit verbunden ist das Verb intraprendere, das aus dem Lateinischen stammt und laut etymologischem Online-Wörterbuch die Hauptbedeutung hat, sich zwischen zwei oder mehreren Dingen zu entscheiden, also eine dieser Dinge zu wählen und zu tun. In diesem Sinne wird der Begriff nicht nur im geschäftlichen Kontext verwendet, sondern man kann zum Beispiel auch intraprendere un viaggio, eine Reise unternehmen. Von diesem Verb leitet sich das Adjektiv intraprendente ab, das nach dem Treccani-Wörterbuch eine Person bezeichnet, die sich schnell etwas einfallen lässt, um auch riskante Unternehmungen zu wagen und die reich an Initiative ist, wenn es darum geht, Lösungen und neue Wege zu finden. Eine der vielen italienischen Persönlichkeiten, die mit Unternehmergeist in Verbindung gebracht werden können, ist Rita Levi-Montalcini, eine italienische Neurologin und Trägerin des Nobelpreises für Medizin im Jahr 1986. Ich möchte diese Pillola mit zwei Zitaten von ihr, direkt in deutscher Übersetzung, schließen, über die wir nachdenken können. Frauen haben immer doppelt zu kämpfen gehabt. Sie haben immer zwei Lasten zu tragen gehabt, die private und die soziale. Frauen sind das Rückgrat der Gesellschaft. Schließlich muss sich Einfallsreichtum nicht mit Perfektion reimen. Rita Levi-Montalcini schrieb, die Unvollkommenheit bei der Erfüllung der Aufgabe, die wir uns gestellt haben oder die uns aufgetragen wurde, entspricht mehr der menschlichen Natur, die so unvollkommen ist, als die Perfektion. Zitat Ende. Bis bald.
Herzlich willkommen zurück an diesem 4. März, wie schon angekündigt in unserer Einführung zur Sendung, fangen wir mit dieser Folge sozusagen die Reihe von Frauenmonat März auf Lora 92.4. Viele Sendungen werden ihre Themen rund um Frauen gestalten und wir auch. Und Christina, herzlich willkommen auch dir. Heute leistest du mir Gesellschaft.
Also Fabiana, wie immer, ich freue mich sehr drauf.
Wie gesagt, wir würden gerne mal schauen, was bei uns in Italien passiert ist in der Geschichte der Wirtschaft auch. Weil wir wissen einfach, Frauen wurden sehr lange als, sagen wir mal, ungeeignet definiert für das Unternehmertum. Zumindest wurde immer gemeint, dass die Stelle der Frau eigentlich am Herd gehört. Und das war nie der Fall. Also Frauen waren nie nur Hausfrauen oder Hauswirtschaftlerinnen. Oft war aber so, dass sie hinter dem Mann bleiben mussten. Selbst wenn ihr eigenes Geld dabei war oder selbst wenn aus Familien stammten, die zum Beispiel die das Geld zur Gründung zum Beispiel zur Verfügung gestellt hatten. Es gibt jede Menge Literatur, zum Glück mittlerweile. Ich war was Interessantes in der Treccani Enzyklopädie gefunden. Vielleicht ist ja unserem deutschen Publikum nicht bekannt, aber das ist eine der renommiertesten italienischen Verlage für Enzyklopädien und wissenschaftliche Publikationen. Und es ist so ein bisschen ein Pendant zur Britannica oder Brockhaus Enzyklopädie. Und da haben wir von Adriana Castagnoli einen sehr interessanten Beitrag von 2013 zur Geschichte tatsächlich der italienischen Frauen in der Wirtschaft. Das ist natürlich eine sehr ausdifferenzierte Abhandlung. Wir können aber schon sagen, dass wir das so ein bisschen zusammengefasst haben. Und wir können sagen, es gibt tatsächlich unterschiedliche Phasen in dieser Geschichte. Und erstmal muss man dazu sagen, Italien war so ein bisschen hinterher am Anfang der Einigung, weil wir in Italien nicht immer zusammen eine Nation waren, sondern 1861 zusammengekommen sind als Nation, sozusagen erstmal als Königreich und dann sehr viel später als Republik. Und die Familie bildete den Kern der wirtschaftlichen und unternehmerischen Tätigkeiten, wobei die Familienmittel innerhalb der Familie gesammelt und verwandelt wurden. Und interessant war, während der napoleonischen Zeiten hatten Frauen sogar fast mehr Rechte. Oder man hat ja damals hingearbeitet, dass die Frauen so ein bisschen auf die Höhe vom Mann kommen könnten. Aber dann, gerade nach der Einigung 1865, eine Änderung im Gesetzbuch von Gesetzgeber Pisanelli hat irgendwie die Frauen wieder sehr stark eingeschränkt. Und vor allem auch die rechtliche, nicht nur wirtschaftliche, sondern rechtliche Freiheit, Autonomie. Und so, das hat zu einer Marginalisierung des weiblichen Unternehmertums geführt. Und sehr oft die Frauen wieder wirklich nur in der Familie eingeschränkt. Dennoch gelang es einige Frauen, Unternehmen zu besitzen, zu leiten und vor allem im Handel, im Dienstleistungssektor und natürlich aber mit weniger Einkommen. Was wir wissen, ist da auf jeden Fall, und das werden wir auch dann später sehen, dass viele Firmen, die gegründet wurden, hatten irgendwie mit der Tätigkeit der Frauen tatsächlich zu tun. Und das ist immer noch so. Zum Beispiel eben Stoffenproduktion oder Dienstleistungen wie zum Beispiel eben Verkauf, wenn es soweit war, dass die Kaufhäuser sich entwickelt hatten. Was wir sehr interessant fanden in Geschichte Italiens ist zum Beispiel, dass irgendwann, also gegen Ende der 19. Jahrhundert, wir ein bisschen den Einfluss von amerikanischer Art des Zusammenarbeits unter Frauen so beeinflusst wurden, sodass erste Formen der Vereinigung auch in Italien bekommen haben. Und wir wollen da vielleicht mal erwähnen die Cora Slocum. Die ist eine sehr interessante Figur. Anlässlich der größten Weltausstellung in Chicago 1893 ließ Cora in dem Italien gewidmeten Bereich eine Ausstellung mit antiken Spitzen und Stickereien einrichten. Diese von italienischen Adeligen unter den Schirmherrschaft und dem persönlichen Beitrag von Königin Margherita gesammelte Frauenarbeiten wurden mit dem Ziel präsentiert, sie dem amerikanischen Publikum bekannt zu machen und ihren Verkauf in den Vereinigten Staaten zu fördern. Und die Idee war wirklich, traditionelle Frauenhandwerk in geschmackvolles Handelswaren umzuwandeln und die jungen Frauen, die keine finanziellen Mittel hatten, eine Chance zur sozialen Wiedereingliederung zu geben. Diese Cora Slocum dann wurde als Präsidentin eines Komitees der amerikanischen Nationalen Frauenrates ernannt. Und diese Frauenrates hat dann dazu beigetragen, dass auch eine internationale Sektion dieser Frauenrates auch in Italien gegründet wurden, 1903. Und das ist interessant, weil Cora Slocum war tatsächlich mit einem Grafen aus Friaul geheiratet. Natürlich ist auch in Italien, da hat sich niedergelassen und gründete 7 genossenschaftlichen Frauenklöppelschulen, die sich von Nord nach Süden bis in Sizilien und Sardinien erstreckten. Und mit der Gründung dieser Schule eben konnten diese jüngere Frauen irgendwie beschäftigt werden. Und in einer Zeit, in der die Fabriken wichtig geworden waren oder und natürlich in Gefahr war, dass diese Arbeit, die nur Frauen leisten konnten, nicht mehr oder verschwinden würden und nicht mehr produziert würden. 1903 wurde sogar eine Genossenschaft für die Vermarktung dieser Produkte gegründet. Und Dutzenden von Frauen haben sie zusammengearbeitet. Was finde ich das sehr erstaunlich, dass wir als Frauen zum Beispiel das noch nie wirklich wahrgenommen haben. Solche Initiativen wurden tatsächlich auch in unterschiedliche Orten in Italien, in ganz Italien, von Norden nach Süden, dann gegründet. Und diese Produkte wurden zu tatsächlich Luxusprodukte. Ein ähnliches Beispiel stellt die Alicia Hallgarten dar. Die ist auch wieder in New York in eine Familie deutscher, askenazitischer, jüdischer Unternehmen und Bankiers hineingeboren. Aber sie ist dann auch wieder nach Italien gekommen und hat einen Baron Franchetti geheiratet. Und sie hat einfach auch in Umbrien ein Projekt gegründet zur Verbesserung der Lebensbedingungen auf dem Lande. Und Teil dieses Projekts war 1908 die Gründung einer umbrischen Leinwerkstatt, in der Leinen mit Stickereien und besonderer Qualität auch wieder produziert und verkauft wurden. Die erzielten Gewinne wurden nach Prinzipien, die wir heute als konstruktiv für Sozialunternehmen betrachten, an die Weberinnen und Weber verteilt und in die gemeinsamen Einrichtungen und Dienstleistungen wie den Kindergarten investiert. Das ist interessant. Es kommt immer wieder Leinen, Stickereien und Mode ist tatsächlich irgendwas, was uns charakterisiert. Christina, inwiefern ist uns wichtig, diese Modebranchen? Du hast noch jemanden, der noch wichtiger für unsere Geschichte ist. Wer ist sie?
Genau, also wenn man immer an Italien denkt, man denkt nur an gutes Essen, Wein, Strände, Städte mit Kunst, Kultur, Musik. Aber wie du sagst, die Mode hat eine super wichtige Rolle gespielt. Ich persönlich denke, das war so eine Branche, dass die Frauen sehr gut kannten und deswegen haben sie auch getraut, mit diesem Bereich weiter zu experimentieren. Das ist meine persönliche Meinung, wo die Männer nicht wirklich so stark waren oder die hatten sie nicht dafür interessiert. Das war so meine Frauensache. In Italien hatten wir eine Frau und sie ist die Gründerin von den Made in Italy oder Fatto in Italia. Und das ist interessant, weil ich glaube, dass nicht viele Leute wissen, dass eine Frau ein Kleid damals genäht hat, das in ganz Italien und dann später auch in Europa, in Frankreich eine gute Resonanz hatte. Und die Frau heißt Rosa Genoni und sie kommt nicht aus einer reichen Familie, sondern aus einer, sag mal, armen Familie. Sie ist am 16. Juni in Provinz Sondrio geboren, der Stadt heißt Tirano. Sie war die Erstgeborene von 18 Geschwistern und die Pionierin von den Fatto in Italia. Wir sagen auf Italienisch, dass jemand hat Stoff. Ich glaube, dass er es trifft zu. Bereits mit 10 Jahren verließ sie aus Not ihre Familie und zog mit ihrer Tante nach Mailand. Und dort arbeitete sie als Piccinina. Also die Piccininen waren kleine Lehrlinge in einem Atelier. Die waren alle minderjährig und die hatten sie mit den mühsamsten Aufgaben gearbeitet. Also was die erfahrene Schneiderin nicht mehr machen wollte. Das war auch schwierige Arbeiten, stundenlang. Und dieser kleine Mädchen, die hatte auch wahrscheinlich auch so zarte Finger und die konnten besser diese Arbeiten erledigen. Die Biografie ist sehr interessant, ich habe es gelesen und man lernt auch mehr von der Persönlichkeit von dieser Mädchen. Sie war sehr stark, sie wollte wirklich was ändern. Sie war sehr schnell am Lernen und interessiert sich auch für die sozialen und arbeitsrechtlichen Bedingungen der Arbeiterinnen. Sie hat in einem Atelier in Mailand gearbeitet, wo sie auch das Anmachen von dem Sohn, von der Besitzerin, von der Familie bekam und sie hat sich dagegen gewehrt. Das war total auch neu, weil damals, wer wusste, solche Fälle waren auch üblich bei manchen
Firmen. Leider immer noch.
Leider immer noch und damals noch mehr wahrscheinlich, weil die waren gar nicht geschützt. Klar. Und sie hatte sich eingesetzt, weil sie wollte, dass die ganze Arbeiterinnen mussten eine bequeme Arbeitskleid haben, weil mit Korsett und so war für sie sehr schwer, dass dieser Mädchen so lange Zeit arbeiten konnte. Leider hat es nicht geklappt, aber sie hatte es schon angefangen, die Rechte von der Arbeitnehmer zu schützen. Schon in jungen Jahren schloss sie sich der italienischen Arbeiterpartei und zog für eine Zeit nach Paris. Und dort landete sie in dem Feld von der Mode. So was in Mailand natürlich gab es viel, aber Paris war natürlich noch viel mehr. Und da hat sie viele Jahre verbracht und hat sie die Möglichkeit genutzt, mehr zu lernen. Und dann, sie kam Jahre später nach Italien und sie hat angefangen, für eine der renommiertesten Atelier zu arbeiten als Schneiderin. Also sie hat es geschafft. Sie ging weiter mit ihrem Kampf für die Rechte der Arbeiterinnen. Sie wollte richtige auch Entlohnung für sie, nicht nur bessere Bedingungen, sondern auch mehr Geld. Sie war auch der Meinung, der Körper von der Frau musste valorisiert werden. Also man musste so Klamotten haben, die nicht nur eine perfekte und standardisierte Korsett haben, sondern man musste also die Figur von der Frau betonen. Und daraus entstand die Idee von des Tanagra. Das ist ein Kleid, das von der Antike Griechenlands inspiriert war. Und das war am Anfang sehr kontrovers. Also die Leute meinten, was hast du denn gemacht? Also, aber dann, sie war so selbstbewusst und sie hat die 1908 bei einer Konferenz selber getragen, also in Rom. Und das war für sie ein Statement. Und nach diesem Konferenz fingen an, die Frauen von den Adel auch diesen Kleid haben zu wollen. Und das war natürlich der Start von diesem Made in Italy Geschichte, weil das war das erste Mal, dass ein Kleid so unterschiedlich in seinem Bild sehr berühmt und sehr gefragt worden ist. Und es war wirklich in Mailand produziert.
Es ist interessant, dass während die Geschichte von Coco Chanel weltberühmt ist, die von Rosa Genoni, ganz im Gegenteil, da wissen wir ganz wenig, obwohl eigentlich die Genoni viel engagierter war als die Coco Chanel.
Ja, also da weiß ich nicht, vielleicht die Coco Chanel hat ja auch an sich in andere Felder bewegt, aber Genoni war sehr, sehr sozial auch unterwegs und in April 1915, sie war die einzige italienische Vertreterin beim Frauenkongress in Den Haag. Also das war eine neu gegründete Organisation, den Women International League for Peace and Freedom, wo das Thema des Frauenwahlrechts mit der Sache des Weltfriedens verbunden wurde. Also ich habe mich auch gefragt, warum sie auch nicht so viel bekannt worden ist, auch in Italien. Also ich, bevor dass ich diesen Buch gelesen habe, ich wusste gar nicht von ihr und alle sprechen von Made in Italy. Aber wahrscheinlich, ja, andere Frauen hatten in einer anderen Szene, die waren vielleicht mehr dominant und die haben mehr Licht bekommen. Das kann auch wohl sein. Giannone blieb bis mindestens 1925 aktiv. Dann kam der Aufstieg der faschistischen Partei und mit ihrem Mann Alfredo Podrajda und ihre Tochter Fanny entschied sich zurückzuziehen und dann sie starb Jahre später in Varese. Wie gesagt, sie hat eine Spur hinterlassen.
Es ist interessant, was wir auch festgestellt haben, ist, dass während der faschistischen Zeiten, als sich trotzdem auch auch wegen des Einflusses von der internationalen Organisationen aus eben USA und außerhalb, hat sich auch eine Federazione Italiana von Donne Arti Professioni Affari, so was ähnliches wie so eine Vereinigung von Handwerkerinnen und Wirtschaftsfrauen sozusagen. Das war schon so im Sommer 1929 und es wurde praktisch aus zwei Frauenclubs in Rom, Mailand und Neapel wurde zusammen so geschweißt und tatsächlich gehörten zu dieser Föderation weibliche Fachleute aus dem akademischen und künstlerischen Bereich und aber auch manchmal Angehörigen der Aristokratie, wie die Prinzessin Mafalda von Savoyen. Savoyen waren unsere königlichen Familie sozusagen, die als Musikerin registriert war. Und es ist interessant, weil das stand in ihre Ziele, also Ziele der amerikanischen Mütterbunde sozusagen, war das Verantwortungsbewusstsein der berufstätigen Frauen zu stärken, ihr kulturelles Niveau und ihre Vorbereitung zu verbessern und sie in die Lage zu versetzen, ohne Diskriminierung des Geschlechts jeden Beruf zu ergreifen. Das ist ein sehr interessanter Ansatz. Wie gesagt, dieser Mutterbund war in Amerika und es wurde sozusagen angenommen auch in Italien. Was natürlich wir immer noch unterstreichen müssen, alle diese Initiativen wurden fortgebracht von Frauen, die natürlich eine andere Position hatten als die meisten. Das ist eine Sache der Realität. Man muss das einfach erwähnen. Ja. Es ist aber interessant, dass viele von ihnen aber tatsächlich auch im Sinne der Frauen, die weniger Kraft und weniger Macht hatten, tatsächlich gearbeitet haben. Was aber in der Geschichte nicht so immer vorkommt. Also die Geschichte oder die Erzählung über Frauen erzählt immer von Frauen, die gegeneinander sind oder die sich desinteressiert sind, was in der Tat nicht so ist. Also vielleicht haben wir wirklich weniger Kenntnisse über diese Möglichkeit des Zusammenarbeits. Ne?
Ich glaube, das ist auch aus der Tatsache, dass was in der Geschichtsbücher, was auch nicht vorkommt, weil wenn ja auch, also ich spreche in meiner Zeit, ich weiß jetzt nicht, wie die Geschichtsbücher aufgebaut sind, aber das ist relativ, also die wichtigsten Ereignisse sind da, aber man spricht viele auch von Männern, also ab und zu taucht eine Frau auf, aber es ist jetzt nicht, dass wir eine sehr, sag mal, große Rolle auch in der Schule beim Lernen ist es mir nie aufgefallen. Vielleicht 2-3 Fälle. Am meisten waren auch Leute, die danach, keine Ahnung, wie Marie Antoinette, keine gute Ende oder ja, ein paar Fälle waren schon vielleicht, ja, es gab eine Frau, ich weiß jetzt nicht mehr der Nachname, aber sie hat sie hat dieser Computer, dieser Rechnungen für den Computerentwicklung gemacht oder
die Lovelace.
Lovelace, genau. Oder es gab auch Maria Montessori zum Beispiel oder andere Frauen, auch die Veuve Clicquot. Sie hat die Firma von ihrem Mann genommen, die hat eine Champagnerfirma gemacht, aber die sind so einzige Fälle und wie du sagst, wir wissen nicht, wie viele es noch gibt. Wir sagen auch, es gibt dieser schöne Sprichwort in Italien, dass hinter ein großer Mann gibt es immer auch eine große Frau oder eine Powerfrau.
Genau,
aber meistens, man redet gar nicht davon.
Genau, ja. Und meistens ist tatsächlich so, und Was du jetzt da angesprochen hast, ist tatsächlich das Faktor, worunter meistens die Frauen gelitten haben, weil die Rollen der Frauen im Unternehmertum blieb oft unsichtbar, weil die Aktivitäten, mit denen ihre Ehemänner oder Familienangehörigen verwechseln wurden. Das heißt, die Tatsache, dass sie Teil der Familie waren, deckte komplett die Tatsache, dass sie professionelle Arbeit geleistet haben. Das heißt, die Arbeit der Männer wurde als Arbeit wahrgenommen. Die von Frau war es immer irgendwie eine Unterstützung, aber nicht wirklich als so eine gleichwertige Beitrag, auch kreatives Beitrag. Und was auch interessant ist, auch wie du gesagt hast, meistens wurden sichtbar die Frauen, die mit Frauendinge zu tun hatten, wie gesagt auch Mode, und verschwunden wurden zum Beispiel Beiträge von Frauen, die mit ihren Männern in technischer Bereich gearbeitet haben. Zum Beispiel in den 20er Jahren waren die Gilberta Gabrielli Minganti, sie hatte tatsächlich eine im Maschinenbaubereich, eine Werkzeugmaschinenfirma gegründet, und sie hat immer alles auch im Rahmen von Verwaltung und Buchhaltung geregelt. Aber viele solche Fälle wurden überhaupt nicht wahrgenommen als Unternehmerinnen oder als firmenwichtigen Personen. In dem Sinne, ein ähnlicher Fall oder so ein sehr interessanter Fall ist der von Luisa Sargentini Spagnoli, weil die setzt jetzt ein bisschen im Begriff der Tatsache, dass jemand eine Unternehmerin und eine Gründerin, eine kreative Kopf sein kann, unabhängig vom Bereich, weil sie tatsächlich in eine Familie, so in eine Industriefamilie sozusagen eingeboren ist, aber eine komplett neue Sache dann entwickelt. Was kannst du da über sie erzählen?
Also Luisa Spagnoli war eine Zeitgenossin von Rosa Genoni, komischerweise. Das war eine Familienunternehmen, sie ist Perugina. Das war eine Firma für die Herstellung von Konfekt spezialisiert. Und sie hat aber geschafft, während des Kriegeszeit, also sie hat sich gewidmet auf dem Aufzucht von Hühnchen und von Angora-Kaninchen. Das sind Kaninchen, die sehen sehr fleisch, sehr fluffy aus. Und sie hat sich danach damit beschäftigt und sie hat daraus Wolle rausgenommen und sie hat damit so Accessoires produziert oder wie zum Beispiel Schals oder elegante Mode-Items da für die Frauen und wahrscheinlich auch für Männer. Also Accessoires wie zum Beispiel Schals oder Boleros für Frauen produziert. Und sie ist mit diesem Produkte auf Mailander Messe gegangen und da gab es einen großen Anklang. Offensichtlich, sie hatte was Neues erfunden und sie hat angefangen, die Produktion zu starten. Und sie war auch sehr großzügig, weil zum Beispiel in der Kriegszeit für die Mitarbeiterinnen es gab viel Armut und sie hat dafür gesorgt, dass sie zum Beispiel Klamotten haben und zum Essen haben. Aber sie war sehr auch, ich würde sagen, nicht so wie die Genoni, aber sie hat sich auch für ihre Leute engagiert, damit sie ein gutes Leben auch in einer schwierigen Zeit haben. Und genau, also dieser Luisa Spagnoli kennen wir alle. Jetzt gibt es zahlreiche Geschäfte überall. Wir sehen in den großen Städten ihren Namen. Und was auch sehr interessant ist, und das wusste ich tatsächlich nicht, war die Luisa Spagnoli, also außerhalb von dieser großen Modebranche, sie hat auch diese Pralinen erfunden, diese Baci Perugina, die noch, also wenn man sieht, wie die
Perugina damals... Küsschen.
Ja, die Perugina Küsschen. Also, und da drinnen, also ich weiß nicht, aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die wissen das, also es gibt so Pralinen und die sind auch aus einem Fehler entstanden tatsächlich, weil es gab so Resten von Konfektarbeit und dann die Spagnoli meinte, naja, nehmen wir das, machen wir zusammen, setzen wir eine Nuss drauf und decken wir das mit dunkler Schokolade und dann dazu setzen wir eine kleine Nachricht drinnen, also dieser Spruch, ja, und das war sehr original und genau, bis heutzutage ist es noch im Handel und ich muss sagen, das sind sehr leckere Pralinen, es gibt verschiedene Versionen, aber man kann schon sehen, wie kreativ und innovativ diese Frau war in einer Zeit, wo es aber nichts gab, weil in Kriegszeit, es gab keine wahrscheinlich auch Zeit zu denken, was kann ich jetzt ein neues Business aufmachen.
Und nachhaltiger. Weil im Endeffekt tatsächlich so eine Praline aus Resten zu produzieren,
genau,
wäre jetzt ganz, ganz fortschrittlich. Heutzutage würde man sagen, das ist sehr, sehr nachhaltig.
Ja, wobei eigentlich. Ich glaube, dass wenn du als Mensch drinnen diesen Antrieb hast, kannst du immer was Neues daraus machen. Und tatsächlich finde ich, dass diese Frauen gehören dazu.
Das ist etwas, das wir auch festgestellt haben, wo wir mit unserer Gast gesprochen haben, die Maria Grazia Damiani. Wir werden in Kürze auch ihren Beitrag hören. Und sie hat so ein bisschen auch uns gesagt, das ist einfach so fast irgendwas, das im Herz so irgendwie oder in ihrer eigenen Persönlichkeit so ein bisschen steht. Genau, also nach dem Zweiten Weltkrieg, zumindest jetzt in Italien, ist es so, dass setzten sich auch neue Verbände wie die AIDA und die Belisario Stiftung für die Einbeziehung von Frauen in Führungspositionen und die Verabschiedung von Maßnahmen zur Förderung der weiblichen Unternehmenstum ein. Und dann in den 50er und 60er Jahren, auch bei uns in Italien, gab es eine Phase von großer Wirtschaftswachstum. Und Italien, also ein bisschen auch wie Deutschland teilweise, ist ja auch durch kleine und mittlere Unternehmen groß geworden. Und das war ein Rückgrat des Produktionssystems. Und viele Frauen führten weiterhin Familienunternehmen, insbesondere auch Mode, aber auch Lebensmittel, haben wir gehört, aber auch Handwerkbranche. Interessant zum Beispiel auch ist im Bauern, Landwirtschaft war auch sehr viel repräsentiert. Wir haben Maria Antonietta di Frassineto zum Beispiel in Toskana, die Chianina-Rinde, das ist eine berühmte Rasse, die jetzt mittlerweile sehr luxuriös auch verkauft ist. Und sie ist eine derjenigen, die tatsächlich sie eingeführt hat. Oder wir haben die Maria Luisa Gallarati Scotti, die Mitte der 50er Jahre moderne Seidenraupenzucht betrieb. Oder Maria Concetta Giuntini Spinola, die einen kompletten Anwesen in der Maremma bekommen hatte und es weiter betrieben hat. Also es waren wirklich sehr viele Namen, die wir gar nicht wahrgenommen haben. Unter anderem haben wir auch ein weiteres Beispiel und wieder mal in eine komplett andere Branche. Und das ist tatsächlich ein bisschen später gewesen. Und das ist aber die Elektrotechnik. Und zwar Honorina Thomasin, verheiratet Brion, bekannt als Rina Brion. Und sie ist in der Nähe von Padua als Tochter einer Kaufmannsfamilie geboren. Und sie hat ihr Mann Giuseppe Brion kennengelernt als Radio Marelli. Radio Marelli war ein sehr berühmter Hersteller von Radiogeräte. Sie haben sich verliebt und sie haben aber dann sich in Mailand niedergelassen. Und nachdem sie in der Stadt gekommen waren, dann der Giuseppe Brion, der war der Techniker sozusagen, der hat so eine kleine Werkstatt eröffnet, elektronische Geräte repariert. Aber dann irgendwie, sie hat so angestoßen, das so weiterzuentwickeln, so dass sie irgendwann mal eine kleine Firma zur Erstellung von elektronischen Bauteilen für Radios spezialisiert. Und irgendwann mal ein dritter Assoziierte ist dann weggegangen und sie haben tatsächlich so einen kompletten Schwung genommen und dann irgendwann mal die Honorina ist alleine geblieben, weil der Mann frühzeitig verstarb und sie hat dann einfach mal weiter alles betrieben. Er hat jetzt sogar in Erinnerung an seinen Mann ein wunderschönes Museum gegründet und sie ist ja sehr, sehr berühmt geworden mit Brion Vega. Vega wie der Sternkörper, weil eben, und das war auch ihre Idee, weil das irgendwie, das musste das einfach nachklingeln, irgendwie in diese Radio, diese Elektrizität und so weiter. Sie ist auch so dadurch charakterisiert worden, dass sie soziale Innovationen am Arbeitsplatz durchgesetzt hat. Sie richtete die Leitung ihres Unternehmens nach dem Olivetti-Modell, der ist sehr berühmt in Italien gewesen, wo das Wohlergehen der Mitarbeiter ein Eckpfeiler der Produktionssysteme ist. Und sie führte auch eine gleiche Entlohnung für Männer und Frauen ein, gestaltete Räume für das Wohlbefinden der Arbeitnehmer, die Uniformen, die Arbeitsplätze und Schließfächer, die für die Arbeiter natürlich eine Erleichterung waren und die Fabrik wurde zu einem ruhigen Hort. Und sie war eine der ersten Unternehmen, die auch Sozialleistungssysteme wie die kostenlose Nutzung von Firmentelefonen zum Beispiel dachte und eine Kantine für die Arbeitnehmer einrichtete. Also für sie war die Idee, eine Fabrik, so musste eine Fabriksgemeinschaft sein und nicht nur ein Arbeitsplatz. Und das war auch die Idee von Lebensraum, was heutzutage zum Beispiel Firmen wie Google so magnifik, so irgendwie so in diese fantastische Art entwickeln wollten, hatte sie schon damals gedacht. Und das ist die als erste italienische Frau ein Unternehmen in der Elektronikbranche leitete überhaupt. Und sie war die erste, die 1972 einen Titel, was in Italien sehr berühmt ist für Arbeitende, von einem Handwerker, das ist der Cavaliere del Lavoro, der Arbeitritter oder Ritter der Arbeit. Das ist eine Ehre, sowas zu bekommen und unterstreicht, dass jemand ein besonders Gutes geleistet hat in der Arbeit. Sie hat auch andere mehrere Ehrungen bekommen.
Ja, passiert. Also genau, wenn wir jetzt diese Geschichten hören, dann, ich frage mich, weil genau, das ist genau, was ich davor gedacht habe. Manchmal, wir merken dieser Namen, wenn wir in einem Ort sind und da lesen wir an einem Geschäftsname seit xx Jahren und dann drinnen gibt's vielleicht eine kleine Geschichte aufgehängt, aber dann ansonsten kannst du nichts davon wissen.
Kommen wir gar nicht davon. Genau. Kommen wir auf die heutigen Zeiten. Vielleicht können wir mal ein paar Informationen geben. Was hat sich, wie ist es jetzt, die Situation? Hat sich was geändert? Ist es besser geworden oder schlechter geworden? Schauen wir mal. Kommen wir auf die heutigen Zeiten. Schauen wir mal, was ist jetzt die Situation überhaupt in Italien und so ein bisschen im Vergleich zu den Rest Europas? Vielleicht das ist am besten zu vergleichen. Laut eines aktuellen Berichtes vom italienischen öffentlichen Rundfunksdienst RAI, obwohl Italien nach wie vor die niedrigste Frauenbewerbsquote in Europa hat, was sehr, sehr bedauerlich ist, weist das Land in absoluten Zahlen die höchste Zahl der selbstständigen Frauen auf. Und ich würde sagen, fast nicht obwohl, sondern genau weil die Frauen weniger in den ersten Arbeitsmarkt kommen, ist vielleicht gerade die Selbstständigkeit eine Möglichkeit für viele Frauen, wieder reinzukommen oder zum ersten Mal wieder in die Arbeit zu kommen. Das würde das auch so ein bisschen erklären, warum die Zahlen so sind. Im Jahr 2023 wurden in Italien 1.610.000 Frauen mit einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer als Handwerkerinnen, Händlerinnen, Ladenbesitzerinnen oder Freiberuflerinnen identifiziert sozusagen. Was viel mehr im Vergleich von Frankreich, der hat nur 1.433.000 und irgendwas. Und auch im Vergleich zu Deutschland, wo 1.000.000 knapp 300.000 Selbstständigen hat. Das ist ein europäischer Rekord. Natürlich, es ist auch für Männer so, wir sind auch im Männerbereich so ein bisschen mehr selbstständiger sozusagen, aber das ist für Frauen besonders zu betonen. Und diese Information kommt aus einer Studie des Verbandes der Handwerker und Kleinunternehmer, die CGIA in Italien. Wir haben, es ist noch mehr zu, die absolute Vorrangstellung der Unternehmerinnen wird noch deutlicher, wenn man bedenkt, dass die italienische weibliche Bevölkerung in die erwerbstätig ist, zwischen 20 und 64 Jahren ist, umfasst so circa 17 Millionen und knapp 300.000 Personen, das heißt, es ist ein großer Unterschied, so fast um 2 Millionen Unterschied im Vergleich zu Frankreich und 2 Millionen Frauen. Okay. Also, ricapitolo, scusami Andrea, taglia, ok. Die absolute Vorrangstellung der Unternehmerin ist noch deutlicher, wenn bedenkt, dass die Frauen, die erwerbsfähig sind zwischen 20 und 60 Jahren in Italien, sind weniger als zum Beispiel in Frankreich und in Deutschland. Deswegen es ist noch eine höhere Prozente im Vergleich zu anderen Situationen. Was hat sich geändert in den Bereichen, wo die Frauen tätig sind? Tatsächlich immer noch persönliche Dienstleistungen, Friseurinnen, Kosmetikerinnen, Tätowiererinnen, Masseurinnen, das ist immer noch sehr vertreten. Inhaberin von Reisebüro, Immobilienagentur, Reinigungsfirmen, Autovermietung, Werbeagenturen. Also es ist einiges, was in diesem Bereich sich bewegt. Gibt es auch tatsächlich 20% im Handel, 10% in Horeca, das ist Hotelsektor sozusagen und Restauration und nur 6% Industrie und Landwirtschaft. Das heißt, wir sind wieder mal gerückt eher im Bereich Service-Dienstleistungen. Vielleicht, was wichtig daran ist, vielleicht ist es auch wichtig daran zu erinnern, dass nicht unbedingt alle Frauen, die einen Betrieb besitzen, tatsächlich auch die führen. Weil auch für Frauen gilt, also zumindest in der Vergangenheit galt, dass einfach sie als Namen dastehen, aber nicht immer tatsächlich die führen. Aber im Fall von Dienstleistungen ist wahrscheinlich, dass sie auch tatsächlich diese Art von Tätigkeit wählen, weil das ist tatsächlich, und das sagt auch die Vereinigung der Handwerker, die Gründung einiger eigenen Unternehmen ermöglicht zum Beispiel beruflichen und familiären Verpflichtungen flexibel zu gestalten. Und zum Beispiel nach einer Geburt eines Kindes wieder reinzukommen in den Arbeitsmarkt, der normalerweise ein bisschen schwieriger die Frauen macht, die eben Zeit brauchen für die Pflege der Kinder.
Und du meintest, dass diese Daten stammen aus 2023.
Diese Daten sind, diese Studie eigentlich ist schon von 24.
Genau, das ist, ich glaube, auch die Zeit nach der Pandemie, wo auch so viele Smart Working und dann
absolut.
Diese ganze Zeit zu Hause, jetzt alle gehen raus und die wollen wieder, ja, wahrscheinlich massiert werden. Oder also ich meine, wir leben auch jetzt in einer Gesellschaft, das ist sehr auch nach außen gerichtet und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Geschäfte jetzt gut
für die Pflege, das ist auf jeden Fall interessant. Absolut. Vielleicht noch interessant zu erwähnen ist, was ist mit Patente, weil natürlich, wir haben gesagt, Frauen sind weniger in Industrie repräsentiert die sind aber natürlich in der Universität, in der Forschung auf jeden Fall auch noch repräsentiert, aber auch da die neueste Information, die aktuellste Information sagen, dass die Frauen sehr viel in Teams arbeiten und diese Teamarbeit manchmal ist fast ein Nachteil, weil die verschwinden sie darin. In Italien nur 7 Erfinderinnen von 100 sind. Also wir haben tatsächlich ganz wenige Erfinderinnen, die offizielle Erfinderinnen sind. Wir haben 14,3% Wir haben einen Anteil von 14,3% Erfinderinnen und wir sind am 16. Stelle in Europa. Wir sind leicht über den Durchschnitt der anderen europäischen Länder. Wir haben an italienischen Universitäten und öffentlichen Forschungsinstituten einen höheren Anteil als in Europa Durchschnitt. Und wir haben in Sardinien einen Rekord. Und das hat tatsächlich damit zu tun, dass in Sardinien sehr viel Forschung, Universitätsforschung gemacht wird. Und da sind Frauen überrepräsentiert. Wohingegen, wenn Industrie ist, dann die Anzahl der Erfinderinnen wieder senkt. Und wo wir tatsächlich forschen, wo wir Patenten entwickeln, ist die Chemie, Biotechnologie und Pharmazie. Und das sind tatsächlich einfach, das sind die Daten von der Patentamt, der Europäische Patentamt auch, von 2022. Wir haben Fortschritte gemacht. Tatsächlich sind wir etwas besser als unsere deutsche Kolleginnen, die um die 10% sind, also als Quoten 10% Erfinderinnen haben. Wie gesagt, die große Chance ist die Forschung an den Universitäten, aber gleichzeitig ist tatsächlich auch ein Faktor, dass wo mehrere Co-Autoren sind, nicht immer die Frauen, weil die Frauen nicht immer in den höheren Posten kommen. Was die von Patentamt als Leak sozusagen bezeichnet. Das gibt ein Führungsleak und es gibt ganz viele Forscherinnen, aber ganz wenige zur Führung kommen und natürlich kommen auch als Hauptautoren. Und wenn noch gut geht in der Universität, in der Industrie gehen komplett verloren. Am wenigsten sind die Erfinderinnen im Ingenieur-Maschinenbaubereich. Das ist vielleicht auch eine interessante Erkenntnis, dass das natürlich auch Luft nach oben gibt. Ja. Genau. Wir haben schon viele Frauen genannt, das ist sehr erfreulich.
Das ist ja schön, dass die Liste so lang ist.
Genau, wir haben gar nicht zum Beispiel den Sektor, das jetzt ganz neue Social Media Sektor genannt. Wir können zum Beispiel an dieser Stelle ganz kurz die Sonja Peronacci, die wird wahrscheinlich in Deutschland gar nicht gekannt, aber vielleicht der eine oder andere, der so ein bisschen Italienisch spricht, mag in Internet Rezepte gesucht haben und auf Giallo Zafferano gestoßen sein.
Ich bestimmt schon mehrmals.
Genau.
Safrangelbe.
Genau. Das ist eine Webseite, die sehr berühmt in Italien ist, die eben Sonia Peronacci als Tochter einer Gastronom sozusagen gegründet hat, weil sie eigentlich Kochen beibringen wollte. Und tatsächlich ist eine wunderschöne Lösung gefunden, wo man nicht nur Rezepten, sondern auch Videos mit den ganzen Anleitungen dann zur Verfügung stehen. Und sie hat tatsächlich dadurch ist so weit gekommen, dass sie irgendwann auch sogar gekauft wurde sozusagen von einem größeren Unternehmen. Und jetzt kann sie weiter arbeiten. Das ist aber auch sehr interessant, weil das ist ja wirklich ein von nichts gegründete kleine Imperium geworden und das ist eine sehr intelligente, einfache Idee gewesen, die aber unheimliche Erfolge gehabt hat.
Das ist so wie ein Rezeptbuch, aber interaktiv. Und ich muss auch zugeben, die Rezepte sind sehr einfach. Es ist sehr überschaubar, finde ich.
So wie eine Art Wikipedia.
Ja, für Kochen.
Des Kochkulturs, die dann auch sich so entwickelt, insofern entwickelt, dass dann immer noch andere Menschen, andere Küche dazu beigetragen
haben. Genau.
Und das ist eine ganz neue. Wir hätten ganz viele andere Frauen, die wir nennen können. Zum Beispiel Katia Bastioli, die als Forscherin und Chemikerin und Unternehmerin zum Beispiel eine biologische, abbaubare Mülltasche zum Beispiel entwickelt hat, die sehr berühmt ist und einfach. Tatsächlich, wir haben es ja schon vorher erwähnt. Was ist es, was bringt jemanden eine Unternehmerin zu sein und warum auch immer eine Frau nicht Unternehmerin sein sollte. Warum sollte eine Frau nicht geeignet sein, Unternehmerin zu werden? Und wir haben uns gefragt, warum versuchen wir auch zu schauen, was so eine Geschichte aus unserer Gegend, also eine Person, die aus unserer Heimat kommt. Und wir sind auf die Maria Grazia Damiani gestoßen, die eigentlich auch eine kreative Sprit ist und sie hat uns ein bisschen ihrer Zeit geschenkt.
Genau, also Maria Grazia wird uns erzählen ein bisschen, wie sie angefangen hat und dann, wie sie dann so selbstständig geworden ist. Und ich finde ihre Geschichte sehr interessant. Und ja, dann hören wir jetzt rein.
Lora Italiana, die etwas andere italienische Stunde auf Radio Lora München 92.4. So, und mit uns heute Abend begrüßen Maria Grazia Damiani, politische Wissenschaftlerin und Entwicklerin von Projekten im Kinderbereich. Danke, dass du heute bei uns bist.
Dankeschön, dass ich hier sprechen darf.
Maria Grazia, wir haben dich eingeladen, weil wir auf der Suche einer starken Frau waren, die uns ein bisschen auch einführte in die Thematik des Unternehmerinseins, auch im Ausland als Frau, welche Herausforderungen und welche positive und weniger positiven Seiten gibt es. Und wir würden gerne dich einfach fragen, kannst du dich ein bisschen für unser Publikum vorstellen? Woher kommst du aus Italien? Was hat dich hierher gebracht? Womit jetzt beschäftigst du gerade?
Okay, ja, kann ich einiges dazu erzählen. Also ich komme aus Rom, bin sozusagen mit 19 etwa nach Deutschland gekommen und damals nach meinem Abitur habe ich in USA meinen deutschen Mann kennengelernt, so dass ich da hier gelandet bin. Also nach einigen Monaten haben wir uns entschieden, hier uns in München zu treffen. Es war ungefähr in der Mitte zwischen Rom und Essen, wo er her ursprünglich kam. Und als ich hier war, wollte ich hier natürlich studieren, und um das zu tun, musste ich Deutsch lernen von Grund auf. Und fing
das ist
an,
gut gelungen,
oder? Ja. Ja, und das hat nie aufgehört seitdem. Aber auf jeden Fall, also die Schule war nicht genug. Deshalb musste ich irgendwie arbeiten, unter den Deutschen kommen. Und somit habe ich in Modegeschäften gearbeitet. Das war sozusagen der Anfang meines ersten beruflichen Laufbahns. Und durfte für einige Luxusmarken, unter anderem Giorgio Armani, als Retail Managerin arbeiten für Nordeuropa. Ich durfte viele neue Geschäfte in Nordeuropa eröffnen und neue Teams aufbauen. Aber der Punkt ist, als ich dann irgendwann mal Mutter wurde, war es so, dass ich ja den großen Wunsch hatte, dass meine Kinder zweisprachig aufwachsen, und musste mit Entsetzen feststellen, es gibt doch überhaupt keine Krippe oder einen Kindergarten, Deutsch, Italienisch. Und somit fing an sozusagen erstmal mein Hobby. Wir öffnete die allererste Kindereinrichtung, Krippe, Kindergarten, Girotondo. Die Einrichtung gibt's immer noch heute. Und später, als ich dann zum zweiten Mal Mutter wurde, meine Tochter bekam, dann entschied ich mich richtig, eine größere Einrichtung aufzumachen mit 60 Kinder, Krippe, Kindergarten und Hort. Und das war sehr herausfordernd, aber ich muss ehrlich sagen, das hat sich total gelohnt. Meine Kinder sind tatsächlich zweisprachig aufgewachsen, gut gelungen. Und ich bin heute fest davon überzeugt, dass es den Kindern nicht nur Eltern genügen, sondern sie brauchen auch eine erweiterte Community.
Eine das berühmte Dorf.
Genau, das berühmte Dorf. Ja, das brauchen die Kinder, das brauchen auch die Eltern, weil ein Ort, wo man sich sozusagen, ich meine, Doppiomondo, da können die Kinder über einen sehr langen Lauf, Zeitraum miteinander aufwachsen, gemeinsam aufwachsen, aber die Eltern können eine lebendige Community aufbauen, wo sie ihre Ängste teilen, Themen diskutieren, und das hat mich sehr, sehr motiviert. Also das ist, heute berate ich Eltern auch, die neue Projekte gründen, managen wollen, und habe natürlich vor, weitere aufzumachen. Das ist, inzwischen habe ich ja meinen eigentlichen ursprünglichen Beruf von der Modebranche aufgehört, also ausgestiegen bin ich, weil ich möchte mich einfach den Entwicklung der Kinderprojekte einfach widmen.
Das heißt, die Motivation kam ursprünglich von, also deine Familiengründung sozusagen, aber wäre es anders gewesen, wärst du auch zu diesem Schritt gekommen, was Eigenes zu schaffen, oder denkst du, du wärst eher in der Modebranche geblieben? Also ist dieser Unternehmerin zu werden, denkst du, das ist in dir angeboren oder war mehr so ein Not?
Ja, also das ist eine gute Frage. Die Frage habe ich mir nie gestellt, aber mit Sicherheit habe ich es in mir, denn ich habe immer wieder neue Sachen gegründet, ja, also Doppiomondo war, sage ich mal, also ich bin, wie gesagt, fest davon überzeugt, dass diese Kinder sowas brauchen, eine große Umgebung, wo sie aufwachsen können, aber in diesem Zusammenhang hat mich zum Beispiel eine Mutter angesprochen, sie wollte nach ihrer Krebskrankheit eine Firma gründen. Und sie hatte die Idee, biologische Kekse, glutenfrei, ohne Konservierungsstoffe und ohne Zucker, also etwas, was überhaupt nicht den Zuckerspiegel sozusagen beeinflusst. Und ich fand die Idee spannend, aber ich muss zugeben, viel spannender fand ich für mich, eine neue Firma zu gründen. Und zwar von der Pike an.
Also den Prozess quasi, um was Neues aufzubauen.
Und zwar von dem Namen, von der Namenerfindung, was nicht banal ist, also trivial ist, weil ich meine, die meisten Namen sind schon vergeben und man muss tatsächlich kreativ sein, bis zum Prozessoptimierung, alle Kompetenzen und Skills fließen da rein. Und das ist wirklich also herausfordernd, aber für mich unheimlich spannend einfach.
Inwiefern hattest du schon deine Instrumente oder deine Kompetenzen parat sozusagen und was du noch dazu lernen musstest oder aneignen mussten, bevor du dann tatsächlich routiniert geworden bist, so dass du sogar jemand anderen helfen konntest, eine Firma zu gründen?
Das ist eine gute Frage und ich habe mich immer im Nachhinein habe ich festgestellt, dass ich alles, was ich im Leben gelernt habe, irgendwann mal gebraucht habe.
Okay.
Und am interessantesten war, ich war als Retail-Managerin, ich müsste viel mit Personalmanagement, Personalführung und Entwicklung hatte ich zu tun. Und plötzlich in diese Einrichtungen war ich, ja, weil das alles ehrenamtlich war, ich war zwar die Chefin auf Papier, aber es ging nicht um Geld, es ging nicht um Positionen. Also wie motiviert man die Leute? Wie mobilisiert man die Leute, so dass sie gerne mitmachen, mitgestalten, dabei sind und unterstützen? Und das war für mich ein Game Changer, denn als ich das konnte sozusagen und alle anderen Sachen, und du hast ja gerade gesagt, also man hat nie alle Kompetenzen, also es ist ein Work in Progress, ja, also gerade wenn man was neu gründet, also es gibt unheimlich viele Hürden, die man meistern muss, ja, und Rückschlägen, und da muss man immer wieder aufstehen, da muss man immer wieder in der Lage sein, das Problem zu lösen und das Problem nicht als Problem zu sehen, sondern als Chance zu sehen, vielleicht müssen wir das irgendwie anders angehen, also unser Ansatz verändern.
Du hast jetzt als Italienerin hier Firmen gegründet, ja? Also das ist natürlich eine Herausforderung, kann ich mir schon am Anfang vorstellen. Was war das Positivste, das du erlebt hast und wo waren aber die Herausforderungen?
Also herausfordernd ist sicherlich jetzt aus der Perspektive jetzt der Frau und vielleicht aus, und das gilt übrigens für Deutschland und Italien. Herausfordernd ist, dass es immer noch nicht so ganz selbstverständlich ist, dass eine Frau Mutter und gleichzeitig eine erfolgreiche oder überhaupt eine Unternehmerin ist. Und das liegt nicht nur an den äußerlichen Umständen, sondern das liegt an den Frauen selbst, an uns selbst. Ja, weil meistens ist es so, man hat ein schlechtes Gewissen, gerade wenn man Kinder hat. Irgendwie, man verbringt zu wenig Zeit mit den Kindern. Also man ist nicht frei, sich zu entwickeln. Ja, und ein zweiter Punkt ist sicherlich die Partnerschaft. Also irgendwie auch gerade wenn man in einer Familie lebt mit Kindern, ist es unheimlich wichtig, dass man sich gegenseitig unterstützt und dass man sinnvoll und gut die Aufgaben verteilt, sodass man frei sich entfreien kann. Aber herausfordernd ist, wenn man keine Klarheit hat darüber, was man machen möchte. Also das heißt, also der Trick, sage ich mal, also wie man erfolgreich etwas verwirklichen kann, ist, klare Ideen zu haben, eine klare Vision zu haben und vor allem zu wissen, warum man das macht. Diese zwei Komponente sind unheimlich wichtig, weil wenn man die nicht hat, hat man nicht die Leidenschaft, die Stärke, diese ganzen Hürden, ja, einfach beizustehen und weiterzumachen, irgendwann mal geht man dann auf.
Ich glaube, dann, du bist auch mehr motiviert, die Mittel zu finden. Wenn du diese Antreibe in dir hast, dann, du findest auch die Lösungen von den Problemen. Wenn du kannst auch kein Kapital haben, aber wenn keine Lust oder irgendwie keine Ideen oder so, dann natürlich scheitert die Idee.
Es ist einfach absolut. So. Und mir fällt ein Beispiel, also ich weiß noch, als ich Doppiomondo aufgemacht habe, habe ich gesagt, ich habe 4 Monate und ich muss das aufmachen. 4 Monate. Und ich weiß noch, es gab samt meinen Mann keine einzige Person, die daran geglaubt hat, dass es zustande kam. Also alle sagten, die Stadt, na, dass es unmöglich sei, innerhalb von 4 Monaten so ein Projekt auf die Beine zu stellen. Und der Punkt ist, wenn man die Vision hat und da man lässt sich nicht irgendwie verwirren, ja, klappt das. Es klappt.
Woran hatten Sie festgelegt, dass du dann verurteilt warst zu scheitern? Was wurde dir gesagt konkret?
Konkret,
warum soll nicht klappen?
Konkret alle Bestätigungen von der Stadt, Förderungen von der Stadt, alles braucht seine Zeit. Aber der Punkt ist, egal was man machen will, meistens kommen immer von den Menschen alle Gründen ein, also ne, also die ganze Liste, warum es nicht klappen wird. Und das ist der Punkt. Also das unterscheidet eine Person, die wirklich was drauf hat, ist, die lässt sich nicht da verwirren. Also die hört genau zu. Also das Zuhören ist unheimlich wichtig, weil alles, was die Menschen sagen, ist unheimlich wertvoll, denn sie haben eine völlig andere Perspektive. Die Perspektive, die man nicht hat. Also das heißt, das einzuflechten, ja, in das Ganze ist wichtig. Aber trotzdem immer dabei, dranbleiben.
Man muss so filtrieren, damit man nicht dann sich demotivieren lässt.
Du hast jetzt in beide Feldern gearbeitet, als selbstständig, aber auch in großen Firmen, in großen Strukturen. Würdest du da sagen, diese Attitude gegenüber deiner Unternehmung wäre dieselbe gewesen, wenn ein Mann ein Projekt vorgeschlagen hätte? Oder ist es jetzt vielleicht überholt?
Heute hat sich das unheimlich verändert. Also ich glaube nicht, dass es noch weiterhin gilt. Also ich weiß noch, als ich bei Giorgio Armani war ich die einzige Frau unter den so Manager, so die Ländern hatten. Aber heute hat sich das verändert. Also die Gespräche haben sich verändert, die Kompetenzen haben sich verändert. Also heute geht es nicht nur darum, Kapital zu haben. Da muss man diverse Skills haben und die Netzwerke sind viel, viel verbreiter. Also ich glaube, wenn, da gibt es kaum Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Also ein großer Unterschied jetzt zwischen den Ländern aus meiner Perspektive ist es eher, dass es zum Beispiel in Deutschland, im Vergleich zu Italien, also hier in Deutschland gibt es wirklich gute, organisierte Förderprogramme, zuverlässige Förderprogramme, auch transparente Prozesse, Arbeitsprozesse, also ne, man weiß, was man tun soll oder muss, um die Firma zu gründen. In Italien ist es alles sehr, sehr bürokratisch. Ja, viele versteckte Sachen plötzlich tauchen auf, die man nicht und das macht das Ganze sehr, sehr schwierig.
Ne? Nun, natürlich, du hast einen unheimlichen Vorteil hier, deine Bildung gemacht zu haben, also dein Studium. Du bist zwar Italienerin, aber ich behaupte, ne, dass für dich vielleicht Kommunikation kein großes Problem gewesen sein muss. Wie würdest du einschätzen, bei sowas, nehmen wir an, wäre es jetzt eine Frau, die nicht so lange nach Deutschland gekommen oder aus einem Land, nicht Italien wäre, würdest du immer noch sagen, dass in Deutschland Wege gibt, diese Person auch so zu motivieren zur Gründung? Oder was würdest du dieser Frau sagen, wovor soll sie sich nicht schrecken lassen?
Ich würde sehr gerne, also viele Frauen dazu bewegen wollen, sich selbstständig zu machen, weil es einfach so viele Türen aufmacht, ja, so viel Freiheit. Ich meine, man muss natürlich viel arbeiten können, wollen, aber man hat die Freiheit, ja, wie man arbeitet, mit wem man arbeitet und wie oft man arbeitet, also wie intensiv. Also es gibt so viele Dinge und ich glaube, die Männer haben das entdeckt schon vor uns, aber die Frauen sollten, also die hier in Deutschland, gerade hier in Deutschland, auch wenn sie nicht so gut Deutsch können, wenn sie die Systematik verstehen, wenn sie verstehen, wo ich meine Informationen, wo die Quellen sind, klappt das auf jeden Fall. Also davon bin ich ja fest davon überzeugt. Und vor allem hier gibt es auch eine deutsch-italienische Community, sage ich mal. Es gibt zahlreiche Institutionen, Büros, die unterstützend da sind. Also das heißt, und das auch selbst.
Ja, auf jeden Fall, ja, genau.
Ja, ja.
Und nehmen wir an, dass du jetzt in Italien wärst. Würdest du dort auch eine Firma gründen? Was würdest du in Italien machen?
Also ich arbeite gerade an einer Idee.
Oh,
okay. Und diese Idee würde ich am liebsten in Italien starten lassen. Mhm. Also das wäre mein großer Wunsch. Und zwar warum? Weil Italien dafür bekannt ist, innovative Ansätze zu haben. Und das sehen wir in Design, in Kunst, aber auch in den pädagogischen Konzepten. Wie ich vorhin erzählt habe, also meine absolute Mission ist, Kinder zu unterstützen, die heutzutage am laufenden Band als herausfordernd etikettiert werden. Und meine Mission ist, also den Ansatz zu verändern. Und da ich auch in der Modebranche gearbeitet habe, liebe ich es, auch wenn es schön ist, ja, und das tun die Kinder auch. Also das heißt, ich arbeite an einer Idee, ich entwickle sie gerade und ich glaube, Mailand wäre die erste Stadt, die prädestiniert wäre, aber schauen wir mal. Ich glaube, ich werde selbst einen anderen Ansatz versuchen, anstatt einfach auf den normalen Weg einfach durch andere Kontakte, die schon da etabliert sind, mich zu etablieren. Weil ich glaube, also wenn man dort nicht lebt, kennt man einfach das Spiel nicht gut genug, ja. Und hier bin ich Herrscherin. Ich kann ja, ich fühle mich
wohl.
Ich fühle mich so stark, weil ich ja weiß, wie viele Sachen funktionieren, aber in Italien nicht. Also da wäre es natürlich wichtig, also eine gute Kooperation zu haben.
Jetzt auf dem Weg zu diesem Projekt, findest du auch viele Frauen, die unterstützen? Oder wie ist das? Oder halb-halb? Oder wo fühlst du dich am wohlsten? Oder würdest du sagen, nee, eigentlich, es kommt wirklich auf die Person an und nicht auf die...
Also ich würde am liebsten sagen, ja, es kommt auf die Person an, aber im Grunde genommen, die Frauen, die haben also vieles, was viele Männer nicht haben, also was Männer nicht haben, und diese Flexibilität,
was haben wir, dass Männer nicht haben?
In Frauenmonat März.
Ja,
dürfen wir das?
Ja, ja, leider, genau. Also ich glaube, da gibt es so viele Skills, die Frauen haben, die heute Gold wert sind. Also diese Adaptabilität, also diese Anpassungsfähigkeit, ja, diese Fähigkeit, einfach Sachen aus dem Bauch heraus, ja, zu spüren auf den Markt. Also das sind Sachen so, die sehr wenig kopfgesteuert sind, die mehr aus dem täglichen Leben kommt und das, die Frauen können das. Aber ein großer Nachteil, weil es aus meiner Erfahrung da ist, ist, dass die Frauen oft zu wenig miteinander wirklich sich gegenseitig unterstützen.
Okay.
Ja?
Immer noch.
Also,
wegen Kompetition? Neid?
Ja.
Oder
Neid, Kompetition. Also es gibt also noch zu wenig davon, dass man sich wahrhaftig gegenseitig unterstützt.
Wie kommt deiner Meinung nach, dass diese Hürde noch nicht überholt ist? Hat ja das System irgendwie so ein bisschen dafür gearbeitet, dass wir immer noch da sind? Oder was
Naja, das System, klar, es gibt ja Quoten und da ne, ist die Luft dünn da oben. Ne? Also da muss man schon ziemlich viel ackern, ja, um irgendwo da oben zu sein. Nichtsdestotrotz, also auch wenn man das oben geschafft hat, ja, habe ich ja die Erfahrung gemacht, dass die Frauen als Mitarbeiterinnen hat, dass viele die nicht unterstützen.
Okay.
Und für mich ist es eine Dimension, die ich selbst nicht habe, okay, und die aber sehr bedauerlich ist, weil im Grunde genommen das ist, also wir sind ja irgendwo die Mehrheit.
Ja, also zumindest auch die Daten, ja. Die Daten unterstützen auch jetzt, zumindest in Italien, jetzt wissen wir, dass tatsächlich Frauen auch tendieren, mehr Frauen einzustellen zum Beispiel. Das ist auch so ein Trend, der jetzt festgelegt ist, zumindest in Italien von den Frauen. Deswegen vielleicht, wir hoffen, dass mit einer festeren Präsenz vielleicht hätte sie, ändert sich ja auch. Wir wollen uns bei dir, Maria Grazia Damiani, bedanken, dabei gewesen zu sein. Und wir hoffen, dich bald wieder
zu sehen.
Wieder zu sehen mit neuen Projekten. Wir sind sehr gespannt, wenn du da so weit bist in Italien oder auch hier in München nochmal bei uns kommst und dann uns erzählst. Und
Dankeschön.
Danke, dass du uns dazu beigetragen hast. Ein Bild über diese
Unternehmerin. Ein klares Bild.
Genau.
Also die Unterschiede zwischen auch Italien und Deutschland fand ich sehr interessant.
Ja. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.
Dankeschön. So haben wir Maria Grazia gehört. Es war ein sehr interessantes Gespräch und ich würde sagen, sehr lebendig. Wir haben sehr viele Input bekommen.
Wir haben sehr viele Input und es ist immer interessant, die Geschichte von Frauen, die auswandern, zu hören und die den Mut haben, sich wieder ins Spiel zu setzen und was Neues anzufangen und auch die andere unterstützen zu wollen. Das finde ich immer sehr kollegial und wie wir auch davor gesagt haben, die Frauen, meistens, wir denken, wir sind in Kompetition, aber in dem Fall von Maria Grazia, wir sehen, dass es kann auch anders sein.
Genau. Die Schwierigkeit natürlich besteht insofern, weil das System natürlich uns nicht so einfach macht. Aber wenn wir so ein bisschen überholen diese Idee, vielleicht sehen wir eben, gibt es viele Frauen, die da auch tatsächlich unterstützen.
Genau, sie vernetzen wollen.
Genau. Wie gesagt, also im Sinne von, wie das auch unsere Treccani uns ein bisschen klar gemacht hat, das weibliche Unternehmenstum in Italien hat eine lange Entwicklung durchlaufen und sich von einem Zustand der Unsichtbarkeit zu einer zunehmenden Anerkennung entwickelt. Es gibt natürlich jedoch aber bevor kulturelle, strukturelle, regulatorische Hindernisse in den Zugang von Frauen und zu Führungsrollen die Frauen zu Führungsrollen einschränken. Unterstützungsmaßnahmen und assoziative Netzwerke spielen, wir haben es gesagt, weiterhin eine grundlegende Rolle bei der Förderung konkreten Veränderungen in der Arbeitswelt und im Unternehmenstum. Man muss natürlich sagen, es gibt viele Initiativen von der Europäischen Union, die tatsächlich auch in diese Richtung gehen. Und vielleicht, was da auch unsere Gast Maria Grazia Damiani erwähnt hat, es wäre wichtig, dass wir zu diesen Kenntnissen Zugang haben als Frauen, vor allem für die jüngeren Frauen, die tatsächlich in diese Richtung gehen wollen, dass einfach so viel wie möglich an Informationen dann auch tatsächlich klar werden und dass diese Hilfe, diese Möglichkeit da auch tatsächlich wahrgenommen werden. Und natürlich, dass wir uns zusammentun, unsere Rechte zu vertreten.
Das sowieso.
Und in diesem Sinne, wir laden euch ein, alle anderen Sendungen der Frauenmonat März auf Radio Lora München 92.4 zu folgen in diesem Monat gerne und euch über allen Themen zu informieren. Und wir gehen jetzt weiter zu unserer Eventrubrik mit Andrea und dann verabschieden uns dann später bis zum nächsten Monat. Bis gleich.
Bis gleich.
Hör uns zu. Lora ist Radio für Kopf und Bauch. Montags bis Donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Liebe Freunde von Lora Italiana, das italienische Kulturinstitut präsentiert am 13. März Lucio, dove vai? Ein Projekt des Costanza Aligiani Trio Folkways, bestehend aus Costanza Aligiani, Marcello Allulli und Riccardo Gola. Das Album Lucio, dove vai? Will eine Momentaufnahme eines Jahres sein, das die Künstler gemeinsam mit Lucio Dallas Stimme und seine Musik erlebt haben, mit dem das Trio gearbeitet hat. Der Anfang ist um 19 Uhr am Italienischen Kulturinstitut. Der Eintritt ist frei, aber eine Anmeldung unter www.eventbrite.de ist erforderlich. Im Rahmen des 9. Italian Design Day in the World präsentiert am 18. März das Italienische Kulturinstitut den Vortrag von Luca Molinari, das italienische Haus und das Haus für alle. Luca Molinari ist Architekt, Kritiker, Kurator und ordentlicher Professor für Architekturtheorie und Design an der Universität Luigi Vanvitelli in Neapel. Der Anfang ist um 19 Uhr am Italienischen Kulturinstitut, in italienischer Sprache mit Übersetzung. Der Antritt ist frei, aber eine Anmeldung unter www.eventbrite.de ist erforderlich. Am 24. März präsentiert weiterhin das Italienische Kulturinstitut das Buch von Laura Forti, Forse mio padre, mein Vater vielleicht, das von Ruth Mader-Koltai ins Deutsche für Non Solo Verlag übersetzt wurde. Kurz vor ihrem Tod offenbart eine Mutter ihrer Tochter, dass der Mann, der sie aufgezogen hat, nicht ihr leiblicher Vater ist. Viele Verdachtsmomente aus der Vergangenheit fügen sich auf einmal zu einem Bild. Moderiert wird der Abend von Antonio Pellegrino, der auch für die Übersetzung ins Deutsche sorgt. Der Anfang ist um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Lehmkuhl, Leopoldstraße 45 in München. Für die Kartenreservierung schickt bitte eine E-Mail unter service@lehmkuhl.net. Und viel Spaß wünsche ich euch dabei.
Lora München auf der 92.4. Kein Kommerz auf Megahertz.
Und auch für heute sind wir am Ende unserer Sendung gelangt. Vielen herzlichen Dank an unseren Gast Maria Grazia Damiani. Zuständig für die Redaktion in der heutigen Folge waren Andrea Bonaccina, Christina Cappellari, Sergio Spazi und Fabiana Saviano. An der Technik war Andrea Bonaccina.
Die Zwischen- und Hintergrundmusik zu unseren Beiträgen ist von Kevin MacLeod, Chill Music, Alexander Nakarada, Raphael Klux, Music Files und Brian Holz. Von Christina Cappellari,
Fabiana Saviano
und
Andrea Bonaccina.
Einen lieben Dank natürlich auch an euch, die mit uns eine italienische Stunde verbracht habt.
Wenn euch die heutige Sendung gut gefallen hat und uns weiterempfehlen möchtet, besucht unser Instagram-Profil Lora Italiana Monaco oder kommt auf unsere Facebook-Seite l-ora-italiana-radiolora, wo ihr unter anderem den Link zum Podcast der aktuellen Folge finden könnt. Und natürlich könnt ihr uns auch per E-Mail kontaktieren, und zwar unter loraitalianamonaco@gmail.com.
Wir wünschen euch einen schönen Monat mit den Sendungen von Radio Lora München 92.4 und wir hören uns wieder am Dienstag, dem 1. April. Bis dahin,
buona serata e a presto!